So wie angekündigt, kommen wir zum letzten Vortrag in unserer Session. Ich darf Wilhelm Meyer vorstellen, oder er wird sich selbst noch kurz vorstellen. Und er hält einen Vortrag über ASCII-Doc, was ja heute schon eine Rolle gespielt hat.
Vielen Dank und erstmal hallo zusammen. Den gerade bezeichneten Vortrag über ASCII-Doc, da habe ich nur noch die letzten Fragen mitbekommen. Insofern, wenn was doppelt jetzt kommt oder so, dann muss das Publikum einfach sagen, weiter, denn da kann ich auch einfach darüber weggehen. Sowieso bei dem ganzen Vortrag einfach, wenn Fragen sind, ruhig zwischendurch einhaken. Ich bin da bereit, also jederzeit jede Frage zu beantworten. Okay, das Thema ist ASCII-Doc. Ich habe den Vortrag mal unterschrieben mit medienneutrales technisches Publizieren. Was ich also vorhabe, ist ein neues Spielzeug, oder so neu ist es ja jetzt gar nicht mehr, weil ihr habt das ja alle schon gehört, also ein neues Spielzeug darzustellen, ASCII-Doc. Das ist also für Leute, wie ich finde, die eine ganze Menge schreiben müssen. Das muss schnell gehen, das muss einfach gehen. Aus einem technischen Hintergrund ist das eigentlich eine ganz wunderbare Sache. So, jetzt schläft das Notebook auch passend ein. Okay. So, was wir eben gesehen haben, ging über DocBook. Wir haben einen schönen Editor gesehen, aber ich muss sagen, das wäre nichts für mich. Also keine Kritik oder so, damit könnte ich nicht umgehen. Ich habe etwa 22 Jahre LaTeX auf dem Buckel, ich war da eigentlich immer mit zufrieden, habe eigentlich nie was anderes gebraucht, das war alles ganz toll. Aber letztendlich, immer wenn man noch was Neues anfängt zu schreiben, also ich bin ja Dozent an einer Hochschule und da muss man viel schreiben für die Studierenden, das fängt bei irgendwelchen Skripten an, hört bei Übungsaufgaben auf, das muss einfach schnell gehen, man will sich da mit dem Prozess des Formatierens oder Auszeichnens eigentlich nicht besonders rumschlagen. Deswegen bin ich immer auf der Suche nach was Neuem außerhalb von LaTeX und LaTeX Beamer. Und da kam mir das ASCII-Doc eigentlich recht zu Pass. Das benutze ich jetzt schon eine ganze Zeit lang. Hinter ASCII-Doc liegt ja eigentlich DocBook. Aber wenn man DocBook zu Fuß schreibt, dann ist das mal mindestens umständlich. Der Erfinder von ASCII-Doc, der Stuart Rackham, hat gesagt, es ist inhuman. Soweit wollte ich jetzt nicht gehen, aber genau das, dieses Zitat, trifft es eigentlich. Also was man gut sehen kann, man kann mit ASCII-Doc, das ist alles ASCII-Doc, was hier läuft, ja, man kann mit ASCII-Doc auch zitieren. Also das war eben das Thema, ne, von dem Minister von und zu und der Bundesbildungsministerin. Also es funktioniert vernünftig. Ja. Das Gleiche gilt übrigens für LaTeX. Also wenn Sie kompliziertere Sachen mit LaTeX machen wollen und es geht nicht so, wie Sie sich das eigentlich vorgestellt haben, dann verbringen Sie auch mehr Zeit, irgendwelche Syntax-Errors oder sonstigen Fehler auszumerzen, als sich mit der eigentlichen Dokumentation zu beschäftigen. Das ist immer schlecht, da vergeudet man Zeit. Bevor ich hier nach Chemnitz gefahren bin, jetzt diese Woche war ich in Weimar, da habe ich mich ein bisschen für Kultur interessiert, Bauhaus, ja, und Henry van der Velde ist also Mitbegründer von der Bauhaus-Uni und der hat einen schönen Satz gesagt, den ich vorher nicht kannte, den habe ich da gelesen in so einer Ausstellung, die Vollkommenheit eines Gegenstandes ist umso größer, je exakter er seinem Zweck dient. Das fand ich ein wunderbares Motto jetzt für diesen Vortrag, weil es eigentlich auf ASCII-Doc zutrifft. Das ist nicht ideal, das Tool, aber es kommt dem schon relativ nah. Es hat so genau, wie ich finde, zwei Schwachstellen, dazu sage ich später noch was, aber die kann man dann auch so einigermaßen umschiffen. Was ist nun ASCII-Doc? ASCII-Doc ist eine mächtige, zugleich aber einfache Auszeichnungssprache und gleichzeitig ein Dokumentgenerator. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ja. Ist also keine grafische Oberfläche, sondern das ist einfach nur ein Tool, was aus einer Sprache oder was ein Dokument in einer Sprache, nämlich in der ASCII-Doc-Sprache, in ein Dokument in einer anderen Sprache transformiert. Und das ist meistens DocBook oder auch HTML. Wer nutzt es so? Da gibt es eine ganze Menge. Interessant ist, da, was unten rechts steht, da in braun oder rot oder so, GitHub, ja, es gibt auf GitHub ein Plugin, was also auch ASCII-Doc versteht, nicht nur Markdown als Auszeichnungssprache, sondern auch ASCII-Doc sodass man also die Dokumentation für irgendwelche Open-Source-Projekte auf GitHub dann direkt dort auch in ASCII-Doc schreiben kann und es wird automatisch als HTML gerendert. Finde ich ganz spannend. Und es gibt eine ganze Menge sonstiger Projekte, die ASCII-Doc als Doku-Tool verwenden. Da sollte man sich einfach mal auf der Webseite umgucken. Es sind also auch große Buchprojekte in ASCII-Doc geschrieben. Das funktioniert auch. Ich mache das auch mit meinen Skripten. Schauen Sie einfach mal rein. ASCII-Doc.org ist eine Quelle, wo Sie das alles finden. Die Frage, sollten Sie es benutzen? Naja, weiß ich nicht, ob es jeder benutzen soll. Also wenn Sie Prosa schreiben, nicht unbedingt. Ne? Da gibt es vielleicht was Besseres. Aber wenn man irgendwie technische Inhalte dokumentieren will, Handbücher, technische Anleitungen, Software-Dokumentation, ja, dann ist es eigentlich ganz gut. Und man sollte vielleicht hinzufügen, wenn man gewohnt ist, sozusagen technisch zu denken. Das heißt, man möchte nicht unbedingt so eine GUI-Applikation bedienen wie ein LibreOffice, OpenOffice oder von mir aus auch ein Microsoft Word, um seine Dokumente zu schreiben, sondern man möchte sozusagen im Textfluss bleiben und mit ganz sparsamen Mitteln eine Auszeichnung vorzunehmen, sodass der ganze Prozess des Schreibens also unwahrscheinlich schnell wird. Dazu bedarf es ein bisschen abstraktes Denken, weil man ja nicht sieht, im Grunde genommen nicht sofort sieht, was da passiert. Man muss sich das also vorstellen können, nicht nur bei der Formatierung des Textes, sondern eben auch beispielsweise bei der Erzeugung von Grafiken. Denn Sie haben über sogenannte Filter die Möglichkeit, Grafiken nicht einzubinden. Das ist irgendwie oldschool, dass man mit einem Programm eine Grafik erzeugt und das dann irgendwie einbindet. Das ist alles umständlich. Ja, stattdessen schreiben Sie mit einer anderen Sprache, zum Beispiel mit einer Graphenbeschreibungssprache, die Grafik. Ja, und das wird beim Rendering durch ASCII-Doc dann automatisch zum Beispiel in ein UML-Diagramm transformiert werden, eben die Frage, wie das mit Source Code ist. Und wenn man sich über Source Code auseinandersetzt, dann taucht auch meinetwegen die Frage von Sequenz oder UML-Diagramm oder so etwas auf. Ne? Natürlich können Sie auch automatisch irgendwelche anderen Textbausteine generieren. Textbausteine inkludieren sowieso, das ist klar, ne? Darüber redet man eigentlich gar nicht. Source Code, Konsolen-Output, was auch immer. Das ist alles ganz einfach über diesen sogenannten Filtermechanismus möglich. Und wer aus der Linux-Unix-Welt kommt, der weiß, dass wenn so ein Mechanismus eingebaut ist in das Tool, dann kann ich damit einfach alles machen, was ich gerne hätte. Ja. Okay, Schwächen, okay, muss ich zugeben, stark mathematische Inhalte, also Superskript, Subskript, eine einfache Summenformel, das ist alles noch einigermaßen praktikabel in MathML direkt machbar. Zur Not könnte man auf, in ASCII-Doc machbar. Zur Not könnte man auf MathML zurückgreifen oder von mir aus auch als Filter LaTeX benutzen und dann die Formel in dem ASCII-Doc-Dokument als LaTeX schreiben, das dann automatisch dann wieder gerendert wird und wieder automatisch eingebunden wird. Das geht zur Not auch. Ja? Aber so für, sagen wir mal, theoretische Physik würde ich jetzt ASCII-Doc nicht unbedingt empfehlen. Da bleibt man dann lieber bei LaTeX. Okay. Das Schöne an ASCII-Doc ist, dass es natürlich ein bisschen erweiterbar ist. Es gibt diesen Begriff des Makros. Man kann mit Makros natürlich sich die Arbeit erleichtern. Da ist allerdings auch ein großes Manko von ASCII-Doc, weil diese Makros bei ASCII-Doc sind eigentlich immer nur Output-Makros. Das bedeutet, wenn man eine bestimmte Funktionalität haben will für so ein Makro, dann muss man dieses Makro einmal für das Ausgabeformat HTML, einmal für das Ausgabeformat DocBook, einmal für das Ausgabeformat, was weiß ich, noch schreiben. Also der Aufwand wird dann multipliziert mit der Anzahl der Ausgabeformate, die man machen möchte. Das ist also nicht besonders praktisch und deswegen entstand bei uns die Idee, einen Präprozessor zu schreiben, womit ich Makros formulieren kann, die ich in ASCII-Doc selber wieder schreibe. Insofern bin ich dann unabhängig geworden von dem Output-Format, was ich wähle. Die andere Stärke habe ich eben schon erwähnt, das sind diese sogenannten Filter, mit denen ich allen möglichen Schindluder betreiben kann, natürlich auch was Sinnvolles, wie zum Beispiel dann generisch Diagramme zu erzeugen in dem Text selbst. Ja, und es stehen eine ganze Menge Ausgabeformate zur Verfügung. Das wird bei ASCII-Doc immer als Backend bezeichnet. Natürlich kann ich HTML erzeugen, natürlich kann ich PDF erzeugen über die Schiene DocBook-Style-Prozessor, also XSLT-Transformation und Frame-Operating-Processor, also das, was Sie eben schon bei TEDPUB eigentlich auch kennengelernt haben, das läuft dann hier im Hintergrund genauso. Sie können EPUB erzeugen, MOBI, alle möglichen elektronischen Reader-Formate, was auch immer das Herz begehrt. Da gibt es also eine ganze Menge. Ich habe die hier alle jetzt nochmal aufgelistet. Habe ich irgendwas vergessen? Also HTML, DocBook, PDF, EPUB, Manual Pages? Naja, warum nicht? Ne? ODF, also Sie können in ASCII-Doc ein Dokument schreiben. Das können Sie als ODF wieder ausgeben. Das ist ja auch nichts weiter als XML. Das Schöne daran ist, dass Sie dann das Styling des Dokuments mit Hilfe von LibreOffice beispielsweise durchführen können. Sie müssen dann also keine XSLT-Queries schreiben, um das Dokument in einer bestimmten Art und Weise dann in PDF beispielsweise umzuwandeln. Ja, und dann kann man auch so Folien machen, also irgendwelche Slides. Da gibt es auch unterschiedlichste Backends. Das W3C hat ein HTML-Format generiert, das nennt sich Slidey. Irgendjemand von der ASCII-Doc-Community hat da ein bisschen was Besseres draus gemacht, das nennt sich dann Slidey 2. Dann haben wir dieses, ich denke, bekannte DeckJS, um HTML als, ja, in Anführungszeichen, PowerPoint-Präsentation darzustellen. Oder das, was ich jetzt gerade hier verwende, DZ Slides, das hat den Vorteil, wenn Sie das brauchen, dass Sie so eine Präsenter-Oberfläche auf dem einen Screen haben können, wie ich das jetzt hier gerade mal zeige, sodass Sie dann immer die aktuelle Folie und die nächste Folie angezeigt bekommen. Gut, das braucht nicht jeder, deswegen klicke ich das jetzt mal wieder weg. Gut, and more. Dieses Zitat trifft auf mich zu, also alles, was ich machen muss, wo ich Dokumente schreiben muss, das kann ich mit ASCII-Doc eigentlich ganz wunderbar machen. Das heißt ja nicht, dass es für jeden zutrifft. Also was Sie hier hören, ist eine relativ persönliche Sichtweise über das Tool. Aber ich will Ihnen jetzt gleich nochmal ein paar Möglichkeiten zeigen. Vielleicht ist das ja so ein gewisser Appetizer, da auch mal einzusteigen. Was schön ist, bei ASCII-Doc auch noch, ist die Dokumentation dazu. Schauen Sie einfach mal auf die Webseite. Das ist also wunderbar dokumentiert, kurz und knapp, aber ausreichend. Alle Möglichkeiten sind dargestellt. Das fand ich zum Beispiel eine gute Einstiegshilfe, um damit klarzukommen. Es sind auch viele Beispiele, was da so alles machbar ist. Natürlich gibt es auch Ähnliches, wenn man über so Wiki-ähnliche Auszeichnungssprachen nachdenkt, denn begegnet einem so beispielsweise Markdown als Auszeichnungssprache, die relativ ähnlich ist, Textile oder Restruct Text oder auch MediaWiki oder auch QuickBook. Also QuickBook würde ich ganz gerne mal hervorheben, das ist das Tool, womit die Boost C++-Bibliotheken dokumentiert sind. Das ist also auch eine ganz nette Geschichte, wenn man ausschließlich Software dokumentieren möchte. Nur mal so als Hinweis, vielleicht können Sie da auch mal reingucken. QuickBook. Hat nichts mit QuickBooks zu tun. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Buchhaltungsprogramm oder so. Also QuickBook. Gut, machen wir weiter. Kleiner Schnitt, nächstes Backend. Ich habe jetzt einfach mal eine andere Form von Backend benutzt für die nächsten Folien. Das war ein Klick zu viel, obwohl diese Seite brauchen wir jetzt ja eigentlich gar nicht mehr. Dann nehmen wir gleich die nächste. Ich habe sozusagen in der Präsentation jetzt einfach weitergeschrieben in ASCII-Doc und habe jetzt einfach für die Seiten, die folgen, ein anderes Backend benutzt, nämlich dieses sogenannte Slidey-Backend. Das stellt HTML-Seiten als PowerPoint-Präsentation dar. Was Sie da haben, da sind so Features wie so ein Menü beispielsweise und so ein Zeug. Sie können Schrift groß und klein machen, Sie können Incremental Presentation einschalten, ausschalten. Ja, okay, da guckt man einfach mal rein. Ja, also alles, was jetzt hier folgt, ist mit diesem Slidey 2 Backend gemacht. Und wie der Unix-Mensch sich das vorstellt, ist das natürlich klar. Sie übersetzen einfach Ihre Textdatei mit dem ASCII-Doc-Werkzeug und geben dann einfach als Kommandozeilenparameter den Namen des neuen Backends an. Ne? ASCII-Doc-B für Backend, Slide 2 und herauskommt eine HTML-Seite, die dann so aussieht. Ne? Wer möchte, automatisiert das in einem Make-File, also das übliche Programm. Ganz kurz, wir haben ja nicht so viel Zeit für den Vortrag, ich will Ihnen ganz kurz so mal die Möglichkeiten darstellen oder wie überhaupt das aussieht, wenn man etwas in ASCII-Doc dokumentiert. Wie gesagt, das ist eine Wiki-Markup-Language, also die sehr, sehr sparsam ist mit den Markup-Elementen, beispielsweise um solche Titel bzw. Sections dann einzuleiten, gibt es diese Form der Unterstriche, also das, der Titel des Dokumentes mit dieser Folge von Gleichheitszeichen, eine Ebene 1 mit einer Folge von Bindestrichen und so weiter bis zur vierten Ebene. Da hört es auf, mehr kann ASCII-Doc erstmal nicht. Man kann das dann wieder erweitern, aber im Standard hört es erstmal bei diesen vier Ebenen, abgesehen vom Titel, dann auf. Ich fand das jetzt wieder zu schwergewichtig, deswegen gibt es eine andere Form, die Ebenen auszuzeichnen. Das sind einfach die Gleichheitszeichen vor dem Titel. Jetzt sind wir sozusagen bei Markdown. Wer Markdown schon mal geschrieben hat, der findet sich da dann wieder. Ne? Und so geht das natürlich schnell. Man muss auf kein Menü klicken, um irgendwie eine Strukturierung des Dokumentes vorzunehmen, sondern das fließt sozusagen nach einer gewissen Einarbeitungszeit direkt aus den Fingern heraus. Und Sie müssen vor allen Dingen die Hände nicht von der Tastatur nehmen. Ne? Das ist ja immer so der Bremser, wenn man die Hände von der Tastatur nimmt. Ich hatte schon mal überlegt, ein Patent für eine Fußmaus einzureichen. Habe ich dann aber doch nicht gemacht, damit die Hände auf der Tastatur bleiben können. Hier mal ein größeres Beispiel. Da sind so ein paar Elemente drin. Also das, was hier in dem Kästel, was in dem Kästel da drin ist, das ist das, was jetzt auf der nächsten Folge gerendert vorkommt. Also so Emphasize Text, Strong Monospace und so weiter. Klein bisschen Formelkram, da haben wir x² und h2o. Oder auch mal eine Zwischenüberschrift. Vielleicht einfach mal kurz drauf gucken, was Sie hier an Markup drin haben. Also man kann den Text lesen, ja, man ertrinkt nicht in dem Markup. Also wenn Sie dasselbe dann in DocBook oder in LaTeX hinschreiben wollen, dann, naja. Und das ist das, was dabei rauskommt. Ja. Also eigentlich auch ganz hübsch. Und das Subscript und Superscript, das funktioniert dann auch. Das sind so die Basics. Sie können ein bisschen weitergehen. Oftmals hat man ja so Blöcke, die man hervorheben möchte. Gerade wenn Sie so Manuals schreiben, so wichtige Dinge oder so etwas, macht man dann oft in so einen Block. Da gibt es diese verschiedenen Blockformate, die man dann mit Überschriften auszeichnen kann. Man kann bei den Überschriften natürlich wählen, ob diese Überschriften dann in irgendeinem Inhaltsverzeichnis oder in einem speziellen Verzeichnis auftauchen sollen und. Das ist selbstverständlich alles machbar. Ne? Dann so ein Sidebar-Block. Bei DocBook können Sie das dann wirklich in der Marginalie dann setzen, so einen Sidebar-Block. Bei HTML ist das CSS jetzt hier so, dass es einfach andersfarbig dargestellt wird. Richtiges Zitieren ist auch möglich, habe ich vorhin ja schon gesagt. Ne? Jetzt habe ich den Linus mal hier zitiert. Da oben ist wieder der Quelltext, das müssen Sie hinschreiben und unten das Resultat als Zitat. Ne? So, vorhin war die Frage nach Quelltextblöcken. Das taucht bei mir natürlich relativ häufig auf, deswegen fand ich das Tool ASCII-Doc ja so besonders spannend, weil das da auch alles ganz einfach geht. Einführende Vorlesung in C oder C++, da kommt immer sowas drin vor. Das macht man jetzt, ja, das ist eigentlich schon phänomenologisch, was da steht. Wir haben nämlich oben das, was Sie notieren müssen in ASCII-Doc, da tauchen diese vier Bindestriche auf, oben und unten, das markiert den Block und oben drüber steht in eckigen Klammern etwas, da steht Source und CPP. Das ist die Anweisung, mit welchem Kommando oder mit welchem Filter dieser Block bearbeitet werden soll. Und zwar mit einem Source-Highlighter, der heißt einfach nur Source. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die Sie benutzen können. Aber es soll ein Highlighter drüber laufen, ja, und zwar für die Programmiersprache C++. Alles, was der Highlighter kann, können Sie da als Programmiersprache dann eben angeben. Ja, dann kommt dies bei raus und das ist bei dem PDF dann genauso wie hier im HTML. Was auch geht, Sie können natürlich größere Blöcke oder größere Subdokumente auch einbinden. Habe ich vorhin schon mal gesagt, da gibt es ein Include-Kommando dafür. Aber oft möchte man ja so Snippets auch einbinden. Das ist in der Software-Dokumentation sehr häufig. So ein kleines Beispiel aus einem größeren Beispiel, aus einem größeren Stück Code, aus einem echten Stück Code, was also funktioniert. Deswegen möchte man das nicht per Cut and Paste in das Dokument einfügen, sondern man möchte die originäre Quelle im Grunde genommen benutzen und daraus einen Ausschnitt. Und das ist dann so ein Snippet. Das kann ASCII-Doc eigentlich nicht. Und deswegen haben wir uns, oder ein paar Studenten und ich, wir haben uns dann dazu entschlossen, so einen kleinen Präprozessor zu schreiben für ASCII-Doc, der solche zusätzlichen Features dann noch mit einbaut. Und das ist beispielsweise das Extrahieren von irgendwelchen Snippets aus Source Code. Sie sehen diese Snippet-Definition, das ist also das Kommentarsymbol in der Programmiersprache, in dem Fall Backslash, eckige Klammer auf und dann kommt der Name des Snippets und geschlossen muss es natürlich auch werden durch Backslash, eckige Klammer zu. Und dann kann man das Snippet einfach da rausholen. Dafür haben wir uns in Anlehnung an ASCII-Doc, an die Sprache ASCII-Doc, auch eine Syntax überlegt. ASCII-Doc kennt diese sogenannten Makros, die werden immer eingeleitet mit einem Schlüsselwort und dann kommen zwei Doppelpunkte. In diesem Fall ist es das Makro Source, dann kommt die relative Faktangabe zu der Quelle, die Sie da einbinden wollen. Wenn Sie die vollständige Quelle einbinden wollen, lassen Sie die eckigen Klammern hinter dem relativen Pfadnamen einfach leer oder in diesem Fall das Snippet T1 aus der Quelle main.cc und dann taucht nur dieser kleine Abschnitt da auf. Ne? Das geht auch beliebig verschachtelt, das Ganze bildet dann einen Baum und dann können Sie also beliebige Elemente dann daraus ziehen. Also das ist ganz praktisch, das kann ASCII-Doc aber nicht von Hause aus, da braucht man so einen kleinen Präprozessor dann dazu. Sie können das natürlich auch auf die harte Tour machen, ja, zu Fuß, also mit Linux-Bordmitteln im Grunde genommen, denn ASCII-Doc hat ein sogenanntes Sys-Makro, das ist jetzt wieder eingebaut, damit wird einfach ein Kommando abgesetzt und naja, ich habe es jetzt mal einfach gehalten, aber Sie können es natürlich beliebig komplex dann machen, was Sie da tun. Callouts. Das sind diese Querverweise. Das ist mir heute Morgen aufgefallen, das funktioniert eigentlich gar nicht, weil das ist hier Bruch, da ist irgendwo ein Fehler in ASCII-Doc, das ist mir noch nie aufgefallen, weil ich normalerweise mir immer nur die PDF-Version angucke. Diese Ziffern da für die Callouts, die sollten eigentlich hinter dem Kommentarzeichen auftauchen. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken, was da schief läuft. Wäre eine Sache für die ASCII-Doc-Mailingliste. Dann gibt es diese Admonitions, die kennen Sie vielleicht von anderen Beschreibungssprachen auch. Ja, da kann man dann so Sachen, die wichtig sind, da entsprechend hervorheben mit solchen Auszeichnungen. Ja, und es gibt noch mehr solche unterschiedlichen Blöcke. Ich will da jetzt mal ein bisschen drüber weggehen. Sie können sich das alles selber angucken auf der oder in den Manuals. Das ist jetzt nicht so spannend. Ich möchte eigentlich... Achso, das ist vielleicht ganz. Also die Sprache ASCII-Doc ist nicht Turing vollständig. Ne? Also Sie können zwei If-Statements darin formulieren, dass Sie unterschiedliche Dokumentversionen erzeugen mithilfe If-Statements, aber Sie haben keine Schleife. Ne? Also das Ding ist nicht Turing vollständig. Aber okay, das für den Informatiker. Tabellen gehen auch. Bilder gehen auch. Aber habe ich es runtergeschrieben, ist natürlich total unspannend, weil einfach ein JPEG oder so, ja, kann man natürlich. Ich habe nicht so schöne Bilder gehabt wie die Tuxe von vorhin, deswegen muss ich mich für das Fahrrad da jetzt entschuldigen. Schöner ist das mit den Filtern. Das heißt, wir brauchen eine textuelle Notation von der Grafik, die wir erzeugen wollen. Ne? Und das schicken wir durch einen Filter und dieses Filter macht daraus dann ja, ein SVG und das wird automatisch dann inkludiert. Also beispielsweise Noten. Na? Wir haben da eine Notenzeile, das oben schreiben wir hin, da gibt es eine gewisse einen Vorspann. Naja, die drittletzte Zeile in dem oberen Kasten, da C2, E4, G2, punktiert und so weiter. Das erzeugt im Grunde genommen die Grafik da unten. Das ist das Wesen von diesen Filtern. Wir haben eine Beschreibungssprache für eine Grafik, die setzen wir ein, um die Grafik dann online zu produzieren. Das geht natürlich nicht nur mit Noten, also hier was Komplizierteres, interessiert Sie alles gar nicht, aber das geht auch mit Blockdiagrammen beispielsweise. Hier als eine Möglichkeit gibt es Blockdiag, das ist also auch ein Open-Source-Tool, was hier eingebaut wird. Es geht aber auch mit anderen grafischen Beschreibungssprachen. Vielleicht kennen Sie DOT oder Graphis oder so etwas, womit man dann Grafiken beschreiben kann. Die kann man hier auch verwenden. Eine Möglichkeit. Oder UML-Diagramme zu zeichnen, ne, hat man ja dann oft an der Uni. So etwas, wir haben hier eine Klasse Date mit Methoden und irgendwelchen sonstigen Attributen und wir haben auch bauen daraus ein ganzes Klassendiagramm und das ergibt dann Folgendes. Ne? Use-Case-Diagramme, was Sie möchten, Komponentendiagramme, Netzwerkdiagramme, alles so machbar. Gut, Zeit ist fast abgelaufen. Ich will jetzt aber noch zwei Sachen zeigen, die ich vorhin am Eingang schon erwähnt habe. Das waren zwei Schwachstellen. Verraten habe ich sie eigentlich nicht so recht. Das eine war der Umgang mit den Makros. Da habe ich erzählt, wir haben so einen Präprozessor geschrieben. Jawohl, der kann so ein bisschen was. Und die andere Schwachstelle ist eigentlich, dass Sie keinen kontextsensitiven Editor haben für ASCII-Doc. Ich habe jedenfalls keinen gefunden im Netz. Sie können zwar den VI benutzen mit dem Syntax-Highlighting, aber Sie haben keine Kontextsensitivität. Sie haben einen Emacs-Mode für ASCII-Doc. Sie haben auch ein Syntax-Highlighting für die typischen HTML-Editoren, die es so gibt, also diese JavaScript-Editoren, aber keine Kontextsensitivität. Also eine Autocompletion von irgendwelchen Konstrukten, die Sie da hinschreiben, ist damit nicht möglich. Und das hat mir jetzt wieder nicht mehr gepasst, weil ich das immer alles ganz einfach haben möchte. Und deswegen haben wir uns die Mühe gemacht, noch ein bisschen was drumherum zu tun. Bevor wir aber dahin kommen, wollte ich Ihnen noch mindestens mal ein Beispiel zeigen. Moment. Ein Beispiel zeigen, wie so ein PDF aussehen könnte. Nee, das ist jetzt kein PDF, sondern das ist HTML. Gut, also komplexere Dokumente gehen dann auch. Wo habe ich es jetzt hingeklickt? Ach, wissen Sie was? Ich mache das mal anders. Ich wollte Ihnen das PDF zeigen, habe ich behauptet, genau. Also wer ein bisschen dann etwas Mühe in Layout reinsteckt, das ist jetzt nicht originäres Docbook mit den Standard-Style-Sheets verwandelt in ein PDF, sondern da ist jetzt noch ein bisschen Gehirnschmalz reingesteckt, das beispielsweise hier dann so links funktioniert, um den Source Code darunter zu laden. Aber das ist alles machbar. Ne? Also wenn Sie mal Docbook haben, steht Ihnen natürlich die Welt offen, das beliebig zu formatieren. Und ASCII-Doc produziert aus dieser ganz leichtgewichtigen Sprache erstmal Docbook und von da kommen Sie dann weiter. Ne? Aber das ist dann nicht mehr die Welt von ASCII-Doc, sondern das ist eine XML-Welt. Okay, letzter Punkt, kontextsensitiver Editor. Wir sind da erstmal ganz unbedarft reingegangen. Einige Studenten, die fanden das ja ganz spannend und haben gesagt, gut, das machen wir mal, so einen kontextsensitiven Editor. Wenn man länger drüber nachdenkt, muss man natürlich einen Parser schreiben für die Sprache ASCII-Doc. Und das endet dann also ein bisschen mühsam, weil die Sprache ASCII-Doc nicht unbedingt einfach zu parsen ist. Die ist halt evolutionär gewachsen, diese Sprache. Die ist also nicht von Grund auf durchdesignt, deswegen ist das Parsen ein bisschen schwieriger. Nun, aber mit ein bisschen Gehirnschmalz geht auch das und was Sie sehen, ist sozusagen der Output von diesen Anstrengungen jetzt hier. Man kann also hier das ASCII-Doc editieren. Wenn ich hier auf der linken Seite, könnte ich ja auch mal so machen, wenn ich jetzt hier auf der linken Seite in dem ASCII-Doc-Dokument mich bewege, dann bewege ich mich auch rechts da in dem HTML-Preview. Was ich aber eigentlich jetzt zeigen wollte, waren die Möglichkeiten, die das Leben vielleicht noch ein bisschen einfacher machen. Das ist diese Geschichte mit dem Inkludieren von irgendwelchen Sourcen, dass man hier so Autocompletion hat. Beispielsweise folgendes, so ich bin jetzt hier, ich habe einen relativen Pfad angegeben, der beginnt mit M. Da finde ich jetzt eine Datei, die heißt main.cc, das ist das Beispiel von vorhin. Da werden dann die zugehörigen beiden Dateien angegeben, bei Java natürlich dann nur die Java-Datei, aber bei C++ dann einfach die Implementierungs- und die Header-Datei. Die kann ich mir jetzt auswählen oder ich nehme irgendwas anderes. Ja, und dann habe ich hier so ein bisschen Autocompletion. Das Autocompletion oder auch die Kontextsensitivität, die geht auch bei Querverweisen. Ich habe hier einen Querverweis auf ein Kapitel, was ich Fehler benannt habe. Und wenn man dann so da drüber hovert, dann sieht man die Stelle, wo es denn hin zeigt mit einem kurzen Snippet. Dann weiß man, ah, ich habe den richtigen Querverweis da vielleicht eingefügt. Und natürlich gehen auch solche Scherze, wenn Sie jetzt zur Autocompletion haben. Wir machen diese Liste hier einfach mal weiter. Und Sie möchten einen Querverweis einfügen. Ein Querverweis wird bei ASCII-Doc eingeleitet mit zwei öffnenden spitzen Klammern. Und wer als Entwicklungswerkzeug vielleicht den Qt Creator kennt, der weiß, dass Control Space immer Autocompletion ist, wenn man die 500 Millisekunden nicht abwarten möchte. Und hier ist das so, dann kriegt man beispielsweise die Liste der Targets, also der, wie nennt man das auf Deutsch, der Ziele, die man definiert hat in dem Dokument für die Querverweise und kann die dann hier einbauen. Ja, aber wie gesagt, wohlgemerkt, das ist jetzt nicht Standard ASCII-Doc, sondern das liegt in diesem Editor mit dem Dokumentenmodell dann da drin. Aber es steht Ihnen natürlich auch frei, ein VI zu benutzen oder ein Emacs mit dem ASCII-Doc-Mode. Das funktioniert genauso vom Ergebnis her, nur das Editieren ist vielleicht dann ein bisschen umständlicher. Jo. Ich habe überzogen. Gibt es Fragen?
Bitte. Moment.
Den Preprozessor, den Sie erwähnt haben, den gibt es dort mit zur Verfügung, wo ich mir das ASCII-Doc-Programm hole oder installiere über meine Paketverwaltung?
Nee, ist noch nicht da. Also das ist alles Alpha, was Sie hier sehen. Wir planen zwar, das jetzt zu veröffentlichen, das wird auf der ASCII-Doc-Mailing-Liste dann da erscheinen, aber momentan kriegen Sie es noch nicht, weil das wage ich noch nicht zu veröffentlichen. Da müssen vielleicht noch ein paar Wochen Arbeit reinfließen.
Ja, kurze Frage, können Sie die Unterschiede erklären, was ASCII-Doc besser macht oder anders macht als Markdown?
Also die Auszeichnungsgewichtigkeit ist ähnlich, ne? Also da sind die gleich. Ja? Was meiner Meinung nach ASCII-Doc besser macht, ist die Geschichte mit den Filtern. Ja, das gibt es bei Markdown gar nicht, soweit ich weiß. Und dass Sie ASCII-Doc relativ einfach auf zusätzliche Backends, außer die ich jetzt hier gelistet habe, aber die Liste ist eigentlich schon vollständig, was man braucht, erweitern können. Sie können also ganz automatisch dann alle HTML, PDF, EPUB, MOBI, MAN, ODF. Habe ich was vergessen? Weiß ich nicht. Also das geht relativ einfach. Das ist drin in ASCII-Doc, ja? Muss ich mich nicht drum kümmern.
Um das kurz zu beantworten, Markdown ist überhaupt nicht definiert. Das gibt keinen Standard und daran krankt das auch, dass jeder Markdown anders interpretiert. Deswegen sind solche komplexen Sachen gar nicht möglich.
Okay.
Ja? Und eine andere Frage. Sie sagten, das ASCII-Doc ist gewachsen. Wie lange gibt es das denn schon?
Also, das müssten Sie nachgucken. Das weiß ich nicht. Wir sind in der Version 8.6, aber das heißt ja nicht viel. Also, ich kenne es seit 5 Jahren. Das ist noch nicht alt, nein. Es gibt vielleicht einen kleinen Nachteil. Also, ich habe immer so ein neues Tool entdeckt, dann guckt man ja auch mal rein. Und also das ist eine monolithische Python-Source. Ne? Also da wollen Sie nicht wirklich reingucken. Das ist, also außer, sagen wir mal, 5 oder 6 Leute, die das mehr oder weniger dann auch professionell für ihre eigenen Dinge benutzen, glaube ich nicht unbedingt, dass sich da jemand mit auskennt. Aber O'Reilly zum Beispiel hat auch eine Toolchain dafür, also O'Reilly benutzt es selbst und daran kann man eigentlich schon so ein bisschen auch die Bedeutung ablesen. Also ich würde nicht vermuten, wenn Sie sich heute Mühe machen und ein 200-seitiges Dokument mit ASCII-Doc schreiben, dass morgen es ASCII-Doc nicht mehr gibt. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Jo, hier rum.
Ja, ich finde den letzten Aspekt mit dem Editor den interessantesten. Warum haben Sie den Weg gegangen, selber Parser zu schreiben? Und was hat dagegen gesprochen, dass beispielsweise bei einem Domain-Specific Language über X-Text zu machen und dadurch auf diese Weise gleichen Editor in Eclipse zu kriegen? Was haben Sie?
Gute Frage. kann ich eigentlich gar nicht beantworten, weil der Ursprung war ein studentisches Projekt. Ich mache ein Wahlpflichtfach, das heißt QT, also Qt, Programming in Qt, und so ist das entstanden. Ja, es hat also eine ganz andere Wurzel im Grunde genommen. Das ist eigentlich alles.
Jo, ich sehe keine anderen Wortmeldungen. Herzlichen Dank nochmal für den Vortrag, und
ja,
damit sind wir auch am Ende der Session.
Ja. Guten Appetit!